Das Geschlecht sitzt nicht zwischen den Beinen. Da ist die Wissenschaft heute absolut sicher. Es gibt ganz viele WissenschaftlerInnen, die genau das sagen. Und es sitzt zwischen den Ohren. Sprich, wer ich bin, entscheidet sich da oben.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Heute zu Gast ist eine Frau, die die meiste Zeit ihres Lebens ein Mann war. Oder auch nicht, darüber werden wir reden. Herzlich willkommen, Georgine Kellermann, Autorin, Journalistin, unter anderem zuletzt Leiterin beim WDR-Studio hier in Essen.
Hallo, danke, dass ich kommen durfte.
Schön, dass Sie da sind. Wie viele Interviews auf Podien, Bühnen, TV-Shows, in Podcasts und für Zeitungstitel haben Sie in den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren gegeben?
Ich habe sie nicht gezählt. Es waren nicht so viele TV-Shows, weil ich nicht von einer Talkshow-Couch auf die nächste rutschen wollte, weil ich Sorge hatte, dass die Leute dann sagen, guck mal, jetzt ist er da ständig im Fernsehen und das macht keinen Sinn.
Das Thema liegt immer auf der Hand, auch Ihr Buch, über das wir gleich reden. Es geht um Menschen wie Sie, die vom Mann zur Frau geworden sind im Laufe des Lebens oder schon immer waren und sich irgendwann getraut haben, das offen zu sagen. Transmenschen auch genannt. Wenn die Botschaft der Interviews und Ihres Buches ist, Transmenschen sind Normalität, dann müsste es ja eigentlich nicht so viele Interviews und Worte dazu geben.
Ja, weil es noch nicht so normal ist, aber wir sind auf dem richtigen Weg, finde ich. Wenn man sich mal vorstellt, was Homosexuelle Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre durchgemacht haben und wo wir da heute stehen, dann glaube ich, dass wir in 20 Jahren auch keine Interviews mehr machen, nur weil jemand trans ist, sondern weil jemand eine ganz besondere Vita hat oder eine ganz besondere Person ist. Aber im Moment sind wir, wie gesagt, wir sind auf dem Weg. Ich habe immer den Eindruck, die Gesellschaft macht zwei Schritte vor, einen zurück. Wir machen gerade einen zurück. Es gibt einen kleinen Backlash, aber ich glaube, dass es demnächst wieder vorwärts geht.
Wir sprechen heute über Ihren langen Weg zu sich selbst. Warum hat es so lange gedauert, dass Sie die Frau in sich ausgelebt haben? Denn bis dahin waren Sie Georg Kellermann. Wir reden über Shitstorms, Journalismus, Transmenschen und Alltagsfragen, aber auch die Momente des Wandels, des Outings, wie man es manchmal nennt, die Reaktionen. Das sind viele spannende Fragen, die ich auch habe. Aber Sie haben es gerade auch gesagt, die Vita, wir laden hier in diesem Podcast auch Menschen mit interessanter Vita ein. Und als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, unabhängig vom Transmenschen und dieser Eigenschaft, die wir hier auch besprechen, ist das ein wahnsinnig spannendes Leben mit Ereignissen da drin, teilweise Katastrophen, die sie selbst miterlebt haben, bis hin zu Familiengeschichten, wo man sagt, wow, da kriege ich schon eine Gänsehaut, was dieser Mensch schon alles erlebt hat und natürlich auch, wie sie das erzählen. Mhm. Um das mal vorwegzunehmen, ich bin sozusagen noch in der Anmoderation, weil dann stellen wir sie im Steckbrief vor, aber ich verliere mich auch immer gern schon mal in Details. Also wir reden über das alles. Essen im Ohr ist nämlich der Gesprächspodcast bei Radio Essen. Viele prominente und spannende Menschen waren schon in den vergangenen 3 Jahren da und ihr könnt unsere Podcasts auf radioessen.de finden und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt das, es gibt noch 2 weitere Podcast-Formate von uns, zum Beispiel den täglichen Nachrichten-Podcast, der Tag in 5 Minuten. Mit der kompakten Zusammenfassung der Essener Nachrichten jeden Tag, um das nur mal so als kleinen Werbeblock einzuschieben. Zurück zu Frau Kellermann. Erstmal haben wir Zeit für den akustischen Steckbrief. Man kann es hier nicht sehen, deswegen sage ich sozusagen, was in der Zeile vorne steht. Und Sie füllen ihn, so kurz und knapp wie es möglich ist, aus. Und wir beginnen mal ganz simpel mit dem vollständigen Namen.
Ja, Georgine Kellermann, auch geboren. Geboren am 21. September 1957 in Ratingen und dort lebe ich heute auch wieder.
Das wäre schon die nächste Zeile, wunderbar. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
In Ratingen, auch in Ratingen. Ja, alter Ratingerin.
Also aktueller Wohnort auch Ratingen, ja, also ersten ja. Nummer Haus, 2 bis 4 schon Ratingen.
Das Haus, was der Urgroßvater gebaut hat.
Wahnsinn, Familientradition
ja.
Auch, ja. Ihre Ausbildung?
Ich habe gelernt, man sagt von der Pike auf, bei Dr. Richard Baumann, der Redaktionsleiter der Rheinischen Post in Ratingen war, und der mir alles, alle Basics, die man braucht, um ein ordentlicher Journalist oder eine ordentliche Journalistin zu werden, beigebracht hat. Das war großartig. Manchmal war es wirklich zum Mäusemelken und manchmal habe ich einen Artikel dreimal geschrieben und der war ihm immer noch nicht gut genug und dann hat er ihn selber geschrieben und der war, obwohl er bei der Veranstaltung nicht anwesend war, besser als das, was ich geschrieben hatte.
Da haben Sie viel gelernt, aber bevor Sie, das war bei der Rheinischen Post, ja. Bevor Sie dahin gekommen sind, hatten Sie verschiedene Wünsche, Priester, Pilot?
Ich wollte Priester.
Unfallchirurg habe ich auch
gelesen. Unfallchirurg, ich wollte. Pilot wollte ich mein ganzes Leben lang werden. Das hatte aber damit zu tun, dass mein rechtes Auge hatte eine Hornhautkrümmung oder hat sie noch. Und damit hätte ich die, wäre ich nie ins Cockpit gekommen. Dass ich auch in Physik und Mathe eine Niete war, erzähle ich meistens nicht, aber vielleicht hätte ich mich in den Fächern angestrengt, wenn die Augen gut gewesen wären.
Wenn ich sage, Ihre Ausbildung, Sie haben ein Studium angefangen, aber nicht zu Ende studiert, ja. Um an diesen wunden Punkt gleich am Anfang.
Ist kein Wunderpunkt. Ich bin durch die Schule des Lebens und durch die Schule des Berufes. Ich hatte immer vor, das Studium eigentlich zu beenden, aber dann hat sich eine Position in Duisburg angeboten, Regionalkorrespondent für den Westdeutschen Rundfunk und das waren total spannende Jahre. Das war die Zeit von Rheinhausen 1987, als das Stahlwerk geschlossen werden sollte und die Menschen wirklich in einer riesigen Solidaritätsaktion auf die Straße gegangen sind. Da hat das Ruhrgebiet hat einen Tag lang stillgestanden, weil Hunderttausende die Straßen und Autobahnen blockiert haben. Und das war mir natürlich viel spannender als die Universitätsbibliothek. Ich habe auch einige Arbeiten abgegeben und Scheine gemacht und die Noten waren gar nicht so schlecht, aber es hat mir keinen Spaß gemacht.
Also Sie wissen, wie eine Uni von innen aussieht?
Ja,
wie das da
und
läuft.
Auch die Bibliothek und die Mensa, aber es war nicht der Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe.
Und die Schule des Lebens oder die Ausbildung, das ist schon ein guter Ausdruck. Ich glaube, wir werden im Laufe des Gesprächs auch dazu kommen, was da so alles dazugehörte. Gehen wir nochmal weiter im Steckbrief. Aktuelle Jobbezeichnung?
Pensionärin.
Ja, nach Studioleiterin beim WDR. Ja, das genau. War das letzte hier in Essen auch.
Ja, am 1. September letzten Jahres bin ich, also 2023, bin ich in den Ruhestand gegangen und ich habe bis zur letzten Sekunde gearbeitet.
Zahl der Ehen und der Kinder?
Ich war einmal verheiratet und ich habe eine Tochter.
Lieblingsfarbe?
Ach, eigentlich blau, aber es gibt jetzt so Pastelltöne und Pastellpetroltöne und so weiter, die mir auch sehr gut gefallen. Aber alles so immer in die Richtung Blautöne.
Lieblingsmahlzeit?
Im Moment ist es ein portugiesisches Gericht, das heißt Carne de Porco Alentejano und wird aus Schweinefleisch und Muscheln zubereitet.
Porco klingt nach Schwein, ja, genau. Und bereiten Sie selber zu oder?
Ja.
Also in der Küche?
Ich bin gerne in der Küche und wenn ich Freunde zum Essen da habe, sage ich immer, ihr könnt froh sein, dass ihr mich kennt.
Größtes Hobby?
Also ich bin gerne in sozialen Medien unterwegs, ich lese gerne, ich habe früher gerne fotografiert und möchte das auch wieder mehr aktivieren und ich reise für mein Leben gerne. Also ich muss noch ein paar Teile von der Welt sehen.
Lieber fremde Städte, fremde Kontinente oder reicht auch Berge oder See in der Nähe?
Berge oder See, Lüneburger Heide steht auf der To-Do-Liste, eine Wanderung durch den Schwarzwald, aber Buenos Aires oder mal mit einem Schiff an der Küste entlang fahren, das möchte ich auch noch.
So, jetzt kommen die zwei schwierigen Dinge, aus Erfahrung sage ich das. Ihre größte Stärke?
Meine größte Stärke ist, dass ich zu mir stehe.
Und Ihre größte Schwäche oder Laster? Sie können wählen.
Das ist der Georg, der manchmal noch durchkommt beim Autofahren. Ich habe die Nase so voll davon, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, dass ich dann aus der Haut fahre. Das geht mir so auf die Nerven. Ich will das nicht mehr.
Ist das nicht ein bisschen Stereotyp? Also gibt's nicht genug Frauen, die genauso aus der Haut fahren
ja,
wie die Männer?
Weiß ich, bin ich auch total froh. Aber ich denke dann immer irgendwie, Serenity hat letztens im Fernsehen jemand gesagt. Serenity, Gelassenheit, also die brauche ich noch. Und das hat nichts damit zu tun, ob es eine weibliche oder eine männliche Gelassenheit.
Angeblich kommt die ja auch im Alter, aber ich habe auch noch nichts davon so richtig.
Ich will ja noch älter werden, vielleicht deshalb.
Ist noch Zeit, eben. So, jetzt habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen zur Einordnung. Lieber Köln oder lieber Düsseldorf? Das frage ich jemanden, der beim WDR war. Aber
Berlin.
Auch schön. Wein oder Bier?
Nee, Wein.
Mhm. Lieber Hund oder lieber Katze?
Ich bin ein Hunde-Fan.
Mhm. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wir haben gar kein Kaffee angeboten.
Nein, aber es ist viel zu spät für Kaffee.
Ja, wir zeichnen abends auf. Lieber Golf oder lieber Tennis?
Ich gehe auf den Crosstrainer und fahre Fahrrad und da bin ich zufrieden mit.
Und beim Zugucken? Also ich habe ja im Hintergrund, ich mache das mal aus, läuft Olympia hier, weiß gar nicht, was Sie da gerade haben.
Ist beides nicht mein, ich bin so unsportlich, wie man nur unsportlich sein kann. Bei Golf denke ich immer sofort an Trump, deswegen ist mir der Sport nicht so ganz, ich weiß das, ich will niemandem Unrecht tun, aber ich sehe immer nur diesen ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Und beim Tennis, ja, das ist ein schnelles Spiel und ich habe natürlich großen Respekt vor denen, die da den Ball immer noch treffen. Das würde mir nicht gelingen.
So einen noch, lieber Klassik oder lieber Pop oder Rock?
Nee, Klassik.
Was so? Barocke?
Ach, ich bin Beethoven, Chopin. Ich war Silvester hier in der Philharmonie und habe mir das Silvesterkonzert des Beethoven-Orchesters, die zu Gast hier in Essen waren, angehört, weil mir mein Team zum Abschied einen Gutschein dafür geschenkt hatte. Und ich habe dann gesagt, ach, den löse ich dann an diesem Abend ein. Und es war ein großartiges Konzert und eigentlich ganz viele Sachen.
Soweit der Steckbrief. Jetzt gehen wir mal rein in die Runde. Ich fange mal persönlich an als Chefredakteur. Hier bin ich ja bei Radio Essen seit 15 Jahren, glaube ich. Da habe ich Sie, Georg Kellermann, damals als Studioleiter des WDR in Essen kennengelernt. Bei einem Austausch untereinander, wie er so unter Radio- und Fernsehmachern ja auch so üblich ist, hatten wir auch mal vereinbart. Er damals für mich war hier bei Radio Essen und ich habe die Einladung zum Gegenbesuch gerne angenommen ins WDR-Studio. Da war aber kein Georg und doch erkannte ich den Menschen, der mich freundlich mit den Worten empfing. Nicht wundern, ich bin seit gestern Georgine Kellermann. Tatsächlich hohe Absätze, Schmuck um den Hals, etwas Lippenstift. Da war nicht mehr der Studioleiter, sondern die Studioleiterin. So wie mir ist es wahrscheinlich vielen ergangen. Wie viele solche Überraschungsmomente gab es wohl seit Ihrem Outing als Frau Kellermann? Zumindest im beruflichen Bereich war das ja ganz öffentlich vor circa 4-5 Jahren.
Das war am 19. September 2019, habe ich das öffentlich gemacht, durch einen Zufall. Überraschungsmomente, ich weiß gar nicht, wer am meisten überrascht worden ist von mir und wem ich wirklich etwas zugemutet habe, das war mein Team hier im Studio Essen. Weil da ging der Chef in Urlaub und kam als Chefin zurück. Und aus dem Urlaub kam eben die Nachricht, da hat sich was geändert. Und das war ja, für mich war das ja, hat sich ja nichts verändert. Ich war das, von Geburt an war ich Georgine und privat war ich das schon immer. Nur als jemand, der in so exponierter Stellung arbeitet, das im Job zu tun, das wäre sicherlich nicht möglich gewesen, ohne dass man dann Einschränkungen im Job hätte hinnehmen müssen oder ich hätte hinnehmen müssen. So, nun habe ich das, was privat schon immer so war, öffentlich gemacht und da ist erstmal das Team natürlich völlig überrascht worden und so wie Sie auch total sympathisch reagiert haben, hat das Team hier in Essen wahnsinnig empathisch, respektvoll, wertschätzend und auch unterstützend reagiert. Insofern waren die Überraschungsmomente ziemlich schnell weg.
Für Sie selbst war es ja nicht die Überraschung, wie Sie sagen. Wir reden da auch gleich drüber, weil Sie als Kind schon gespürt haben, ich bin ein Mädchen.
Ja, ob ich das so konkret als Mädchen gespürt habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich wusste, irgendwas ist anders mit dir. Und das wurde mit der Zeit wurde das deutlicher. Und das ist ja eine Vita, wie das viele Transmenschen haben. Und es gibt ja nicht nur Transfrauen wie mich, sondern es gibt ja auch sehr viele Transmänner. Das hält sich ungefähr die Waage. Und alle alle erzählen eigentlich ähnliche Lebensgeschichten.
Woran haben Sie das gemerkt? Also wenn ich mich versuche reinzuversetzen, ich weiß auch, als Kind und in der Pubertät war ich unsicher eine Zeit lang mit dem Geschlecht und wem fühle ich mich hingezogen, auch sexuell. Sie haben sich im falschen Körper gefühlt oder wie war dieses Unwohlsein als Kind, hat sich das gezeigt? Denn es war ja auch zu einer Zeit, wo jetzt Transmenschen und das alles noch nicht öffentlich so diskutiert wurde oder bekannt war.
Also 57 geboren, dann können Sie sich vorstellen, dass die Jugend hauptsächlich in den 60er Jahren abgelaufen ist oder die Kinder- und Jugendjahre. Und das war, ich nenne das immer die Käseigel-Zeit. Dann, wenn meine Eltern Gäste hatten, dann wurden Käseigel gemacht und Schnittchen und es wurde geraucht, obwohl meine Eltern das nicht mochten. Woran ich das gemerkt habe. Also zunächst einmal, da war etwas, da waberte etwas. Das war nicht, ich wusste nicht mit 4 Jahren oder 5, ich bin ein Mädchen, sondern ich habe peu à peu gemerkt, dass etwas anders war. Ich habe mich viel mehr zu den Frauen hingezogen gefühlt, auch in der Schule. Da war ja immer, man musste sich ja verstecken in irgendeiner Form, denn wenn das aufgefallen wäre, dann wäre ich unter Garantie gemobbt worden. Und aber wenn ich bei den Jungs war, dann habe ich immer versucht, den Klassenclown zu machen und noch einen draufzusetzen, zu zeigen, wie männlich ich war, wissend, dass das alles nur Fassade war. Ich sag immer, der liebe Gott hat für mich die falsche Verpackung gewählt.
In einem Kapitel von dem Buch beginnt es auch mit Georg ist die größte Lebenslüge, mit Rückblick und auch mit Erläuterung. Ich habe aber passend zu der Zeit damals, ich finde einen Abschnitt gut, also wir reden ja auch noch drüber, was Sie geschrieben haben, Georgine, der lange Weg zu mir selbst, so heißt das Buch. Sie haben geschrieben, in dieser verklemmten Gesellschaft wurde ich groß, als Georg. Eigentlich war ich von der ersten Sekunde meines Lebens an Georgine. Das ahnte ich anfangs, wusste es aber nicht. Ich durfte gar nicht wissen, dass ich nicht so war, wie die gesellschaftlichen Konventionen es von einem heranwachsenden Jungen erwarteten. Ich glaube im Rückblick, dass ich mir selbst nicht erlaubte, ich zu sein, weil es damals gar nicht möglich gewesen wäre. Meine Eltern wurden nie mit Geschichten von Menschen konfrontiert, die waren wie ich. Mhm.
Mhm. Ich habe gesagt, Georg, ich habe mir die Rolle abgeguckt. Mhm. In Fernsehfilmen gab es ja immer sehr männliche Typen. John Wayne, der als Supermacho durch den Wilden Westen geritten ist. Und da habe ich mir Dinge abgeguckt und habe einfach, das war die Rolle meines Lebens.
Also Sie haben die Rolle gespielt, aber Sie waren das nicht. Und es ist ja irgendwann auch aufgeflogen, mal so gesehen, also in der Familie, Sie schreiben das auch in dem Buch, sind Sie irgendwann, ich glaube vom Vater mal in...
Nee, es waren meine Geschwister.
Die Geschwister waren,
haben Sie erwischt. Die waren früher nach Hause gekommen, ich war in den wunderschönen Sachen meiner Mutter unterwegs und da hat es dann abends viel Weinen gegeben, aber meine Eltern, das muss ich im Rückblick wirklich sagen, haben sich fantastisch verhalten, denn es gibt, also ich weiß von Menschen, die sind fast halb tot geprügelt worden, wenn das aufgefallen war. Meine Eltern haben mir angeboten, mit mir zu reden. Und das wollte ich aber nicht, weil dann hätte ich ja meine Seele nach außen kehren müssen und da war ich nicht bereit zu.
Sie haben aber in einer Passage des Buches auch geschrieben, dass Sie das Gefühl hatten, Ihr Vater... Sie wollten mit dem Vater reden, aber er wollte nicht so richtig. Für ihn war das mit einem Satz erledigt. Und Sie haben das so geschrieben, und das haben Sie auch gerade auch gesagt, dass Sie es positiv für sich gesehen haben. Er lehnte mich nicht ab. Mhm. Er hat einfach nur das Ding schnell weggehakt, weil er damit vielleicht nicht umgehen konnte.
Ja. Also das ist heute zum Beispiel, ich kenne sehr viele Eltern und viele Eltern kommen auch zu mir und reden mit mir über ihre Kinder. Die sagen, wir möchten, dass unser Kind glücklich ist. Und das soll alles haben, was es braucht. Das war damals sicherlich nicht so. Und als ich dann nochmal mit meinem Vater darüber reden wollte, da war ich schon erwachsen, ich lebte lange nicht mehr zu Hause und ich wollte ihm einfach erklären, wer ich bin. Meine Mutter hat es da längst akzeptiert und hatte auch wirklich keine Probleme damit. Und als ich dann, Vater hatten wir zum Geburtstag einen Flug mit der Ju-52 geschenkt und dann habe ich ihn vom Flughafen abgeholt und dann sind wir essen gegangen. Und dann habe ich ihm das nochmal gesagt und da hat er nur gesagt, das habe ich geahnt, Mutter macht immer so Andeutungen. Und damit war das Thema erledigt. Da brauchte ich, ne, so. Und dann habe ich auch gedacht, dann ist es halt so. Aber er hat nicht irgendwie gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben oder ich lehne dich ab. Überhaupt nicht. Aber er ist ja eben auch ein Kind seiner Zeit gewesen. Der Vater war mit 17 ist er in den Krieg gegangen, weil der Zweite Weltkrieg tobte und war dann Soldat und ist dann in die Kriegsgefangenschaft in Frankreich gegangen. Der hat ein Jugendleben gehabt, das man sich überhaupt nicht vorstellen kann.
Es gibt ja auch ganze Reihen von Büchern über die Kriegsgeneration und dann über die Kinder der Kriegsgeneration, die unter der Härte der Eltern, oft eben auch der Väter, die im Krieg waren, gelitten haben, weil die ihre Gefühle und eben Dinge, die nicht sein konnten, was ich nicht gehörte, was man nicht kannte, konnte nicht sein, da konnte man nicht drüber reden, die darunter natürlich gelitten haben.
Ja, das war bei meinem Vater sicherlich auch so. Das hatte aber auch, ich glaube, familiäre Gründe. Seine Mutter war ähnlich. Also ich habe meine Großmutter in Erinnerung als jemand, die sehr kühl war, nicht kalt, aber kühl. Jetzt habe ich aber vor ein paar Tagen einen Brief von einer Frau, die meine Großmutter kannte, bekommen und gesagt, die Tante Henriette Jettchen, Tante Jettchen, die war immer total nett zu uns. Mhm. Und ich muss diesen Brief noch beantworten und habe gedacht, das ist wieder so eine typische Geschichte. Nach außen wirken diese Menschen, von denen man in engster familiärer Nähe glaubt, die sind kühl oder hart, wirken die total nett. Und da frage ich mich immer, wie kommt sowas?
Ich gucke gerade so über ihr Leben und sehe, hier da ist der berufliche Teil und hier ist der Teil, wie es da weiterging. Ich mache an der Stelle nochmal weiter und sage, sie sind erwachsen geworden und haben Stück für Stück sich das ein bisschen erobert, selbst die Frau zu sein, die sie spürten und ein Stück erkannten. Aber es war doch immer, wenn nicht heimlich, fast heimlich, einige haben davon gewusst. Und es war irgendwann der Moment, Sie beschreiben das auch in dem Buch sehr schön, wo Sie das erste Mal Damenschuhe gekauft haben,
ja,
als äußerlich Mann, ja, als Georg. Und die Geschichte würde ich gerne einfach noch mal hören, weil ich es einfach eine Vorstellung finde, die man sich jetzt als Mann, wenn man Männerschuhe kauft oder Frau, die Frauenschuhe kauft und die dann anprobiert und so, gar nicht so vorstellen kann.
Nee, ich bin in den Laden und habe gedacht, die wissen alle ganz genau, dass du die Schuhe hier, also da kommt ein Junge rein und der kauft Damenschuhe und in meinem Kopf war ein riesen Tohuwabohu, weil ich dachte, die gleich, wenn du zur Kasse gehst, dann sagt die Verkäuferin, ja, die sind ja gar nicht für sie, was sind sie für ein Typ und all solche Sachen. So, ich habe also die Schuhe genommen, habe sie bezahlt, bin nach Hause, waren die zu klein. Oh, dann habe ich die hinten aufgeschnitten. Das hat dann 2-3 Wochen gedauert, bis ich mich dann getraut habe, zu einem anderen Laden zu gehen und dann wusste, dass ich die größte Größe nehmen muss, also 41,5. Und von da an kannte ich meine Größe, habe aber immer noch viele Fehler gemacht.
Sie gingen also privat in der eigenen Wohnung oder unter Leuten, denen Sie da vertrauen konnten, auch eben dann haben gewechselt in Frauenkleider und haben im Grunde genommen dann das gelebt, wozu Sie...
Ja, zu Hause war meine Burg. Ich bin auch, ich habe mich quasi zu Hause versteckt. Selbst in den letzten Jahren noch, als ich habe ja nicht nur das Studio Essen geleitet, sondern ich war vorher in Bonn und ich war dann in Duisburg und dann gibt's ja für Studioleitungen immer auch Repräsentationspflichten und ich habe mich, Gott weiß was, um diese Pflichten herumgedrückt, weil ich wollte nach Hause. Ich wollte nach der Arbeit nach Hause, ich wollte ich sein und das ging nur zu Hause. Ganz selten bin ich dann auch mal so rausgegangen und meine langjährige Lebensgefährtin hat immer gesagt, ich gehe mit dir im Rock, wohin du willst, aber geh mit mir. Und ich habe das nicht geschafft und seitdem ich bin, weiß ich, was ich verpasst habe.
Sind Sie da manchmal traurig, dass Sie so spät zur Georgine gestanden haben, auch öffentlich?
Das würde ja zurückblickend heißen und das zu bewerten. ich habe ein tolles Leben gelebt. Ich habe als Reporter in fantastische Sachen erlebt. Ich habe großartige Menschen kennengelernt. Nee, ich bin nicht traurig. Alles zu seiner Zeit. Und ich denke mir, ich will nicht zurückblicken, ich will nach vorne blicken, ich will noch viel, viel, viel älter werden und ich möchte jeden Tag in der Zukunft so genießen wie den heute.
Jetzt blicken wir trotzdem zurück, weil ich den Lebensweg spannend finde und was Sie alles gemacht haben. Nach außen als Georg Kellermann, für die, die Sie kannten, und selbst als Georgine. Ich zähle mal auf, Schule, Zivildienstleistender, viele Jobs, kann ich gar nicht alle aufzählen. Sie waren immer Mitglied bei der CDU.
Ja.
Bis Franz Josef Strauß dann.
Bis Franz Josef Strauß Kanzlerkandidat wurde. Da waren dann auch in Ratingen noch so ein paar CDU-Mitglieder, die mir richtig auf die Nerven gegangen sind. Und ich habe sogar in Ratingen die Schülerunion mitgegründet, weil es die gab es die damals nicht. Habe ich mit ein paar Freunden haben wir die gegründet. Weiß gar nicht, ob es die heute noch geht. Ich sag nicht, das waren meine schwarzen Jahre. Ich bin so erzogen. Meine Familie ist so. Und ich bin so sozialisiert. Und ich bin auch überhaupt kein Feind der CDU. Ich finde, in der CDU sind großartige Leute. Aber es sind nicht alle großartig. Und damals Franz Josef Strauß, das ging überhaupt nicht.
Und in der CDU sind ja bis heute eigentlich relativ wenige Frauen im Verhältnis.
Ja, das stimmt.
Dann haben Sie ein angefangenes Studium, haben wir darüber gesprochen, freier Mitarbeiter, Rheinische Post, da haben Sie dann gelernt entsprechend und dann ging es weiter zum WDR und Sie sind Journalistin aus Leidenschaft, so kann man schon sagen, wenn ich das so raushöre, rauslese, auch unsere Begegnungen hier, haben Sie fast ein Leben lang gemacht und ich fand eine Story ganz gut, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Stück ein Vorbild für Journalismus in diesem Punkt auch Ihr Vater war.
Ja, es war so, der hat mir quasi die Grundlagen der Recherche beigebracht, da bin ich ihm heute noch dankbar für. Wir hatten so ein fünf Bände hatte der Brockhaus und dann gehörte da noch ein Atlas dazu und ein Gesundheitsbrockhaus. Der stand bei uns, der Bücherschrank stand im Esszimmer.
Also das große, alte, verstaubte Lexikon.
Genau. So, ja, Wikipedia gab es ja damals noch nicht so. Der stand da und dann saßen wir am Abendbrottisch und da stand dann das Brot und der Käse, die Wurst und Vater hat ein Bier getrunken und Mutter einen Tee. Und wenn dann irgendjemand also meine Schwester, mein Bruder oder ich oder die Mutter eine Frage stellte, die mein Vater nicht beantworten konnte, dann wurde alles zur Seite geschoben. Wir haben panisch gesagt, ist nicht so wichtig, weil wir eigentlich weiter essen. Aber es wurde alles zur Seite und der Brockhaus wurde rausgeholt und dann wurde diese Frage geklärt. Und so sehr ich damals auch gedacht habe, Mann, ich habe Hunger, so dankbar bin ich heute dafür, dass das so passiert ist, weil ich weiß, Recherche liegt mir ganz gut und ich glaube, das sind so ein paar Grundlagen, die ich damals mitbekommen habe.
Erweitert den Horizont. Wie gesagt, heute ist es vielleicht einfacher mit Wikipedia, aber auch wieder nicht, weil es gibt andere und viele Quellen, die man prüfen kann. Der Brockhaus war schon ein Lexikon, das sich ja genützt hat. Sie haben dann, unter anderem waren Sie beim Morgenmagazin im Fernsehen und waren Auslandskorrespondent auch, eine Zeit lang USA und
Paris.
Und in Paris.
Ja.
Und in den USA waren die Menschen und die Politik schon ein bisschen weiter zu der Zeit, was queere Ansichten war, Transmenschen und so weiter. Also das war eher schon in der Bevölkerung angekommen?
Das war angekommen und in den USA ist es sowieso so, dass man viel liberaler ist gegenüber auch Menschen, die anders sind und so weiter. Also ich sag jetzt mal an der Ostküste, an der Westküste. Im mittleren Westen passiert ihnen das auch schon mal, dass sie angegiftet werden. Ich habe aber nie unangenehme Situationen erlebt und ich habe mich auch in den USA, ob das jetzt Washington war oder aber San Francisco. Ich habe mich in den USA wohler gefühlt, angenommener gefühlt, weniger kritisch betrachtet gefühlt.
Sind Sie da als Frau in Frauenkleidern vor die Tür gegangen?
Ja.
Sind Sie mehr getraut?
Ja, da habe ich mich mehr getraut. Immer ein Stück weg von Washington, weil ich wollte ja nicht den KollegInnen begegnen. Manche wussten es auch, mit denen bin ich dann auch zusammen losgezogen. Aber da war das durchaus schon mal möglich.
Da war ja auch gerade die Lewinsky-Affäre aktuell. Ja. Also da ging es ja im Grunde genommen auch um eine Frau, aber in ganz anderen Zusammenhang. Ja. MeToo gab es ja in dem Sinne noch nicht. Das entstand dann erst. Welchen Blickwinkel hatten Sie darauf? Den Blickwinkel einer Frau, die ausgenutzt wird oder jemandes, der Geschlechter anders sieht? Ich frage mal ganz blöd.
Das Irre ist, dass wir das alle nicht hatten und dass mir das erst aufgegangen ist, als ich das Buch geschrieben habe. Damals hatte Bill Clinton eine Menge Support, auch von Feministinnen und so weiter. Monica Lewinsky stand relativ alleine da. Und das Irre war, die wurde ja, also da waren ja einige sehr konservative Politiker, die dem Bill Clinton nun ans Leder wollten. Und deswegen hat er den Support bekommen. Erst später ist mir aufgegangen, und nicht nur mir, da ging es ja auch um Macht und Patriarchat. Und da war jemand, der seine Macht im Oval Office ziemlich ausgenutzt hat gegenüber einer jungen Frau. Heute würde ich an dieses Thema ganz anders rangehen.
Und damals haben Sie, wie der Mainstream sozusagen, das so...
Ja. Kenneth Starr war der Sonderermittler und Kenneth Starr war das Feindbild.
Sie haben neben dieser Affäre auch in Ihrer journalistischen Karriere ganz viele, also Sie haben schon gesagt, von Duisburg mit dem großen Streik, mit der Umwandlung, der Beginn, wo das Ruhrgebiet sich wirklich komplett wandelt und Menschen auf die Straße gingen in Massen und alles lahmlegten. Aber Sie haben auch viele Unglücke und Ereignisse erlebt. Was ich spannend oder schlimm finde, die Vorstellung, Sie waren auch selbst mal in ein Zugunglück verwickelt. Und haben das überlebt, aber da gab es auch Menschen, die gestorben sind. Das muss also eine... tief sich eingebrannt haben, so ein Erlebnis. Sie kamen, glaube ich, auch von der Arbeit und hatten über etwas berichtet.
Ich war beim Freund mit meiner damaligen Frau und wir haben in Bonn gelebt und das war der Amsterdam-Basel-Express, der fährt irgendwann so um Mitternacht Düsseldorf-Bonn und der ist im Bahnhof Brühl entgleist und ich habe jetzt nicht mehr, ich meine, es seien 9 Menschen gewesen, die dabei gestorben sind, umgekommen sind und aber auch 180 Verletzte. Und im Zug saßen 360 Menschen. Das heißt, die Hälfte derer, die im Zug war, sind verletzt worden. Und ich war auch 5 Monate im Anschluss arbeitsunfähig, weil ich mir ziemlich wehgetan hatte. Niemand will eine Katastrophe miterleben, aber so für eine Journalistin, die eben auch über Katastrophen berichtet, war das auf jeden Fall eine Erfahrung, die mir bei der Arbeit geholfen hat und die mir deutlich gemacht hat. Also zum Beispiel, wir haben hinterher immer gesagt, wir zeigen keine Opfer. Man braucht nicht das Opfer zu zeigen, wenn man das Drama einer Katastrophe erzählen will. Weil wir müssen uns alle in die Opfer hineinversetzen und fragen, wollen wir so abgebildet sein in einer Situation, über die wir gar keine Kontrolle mehr haben? Und ich finde, das gehört sich nicht, das zu tun. Und ich erschrecke dann auch immer, wenn ich das in manchen Medien noch sehe. Das braucht es nicht.
Sie haben daraus gelernt, unfreiwillig, keiner wünscht sich das. Was würden Sie jungen Journalistinnen und Journalisten weitergeben, was Sie lernen oder beachten sollten in diesem Beruf? Sie haben jetzt viele Jahrzehnte Erfahrung in verschiedenen Medien. Gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das schreibe ich euch so mit als Tipp ins Buch?
Also Empathie mitbringen finde ich ganz wichtig. Empathie mitbringen heißt ja nicht, sich mit jemandem oder einer Sache gemein zu machen, sondern sich in eine Situation hineinversetzen zu können. Und sich auch immer zu fragen, wie würde ich das erleben, wenn mir das passiert. Und mancher Journalist, manche Journalistin, die für so ein Boulevardmedium schreiben, da vermisse ich oft diese Nachdenklichkeit, diese Empathie. Da kommt es nur darauf an, die Geschichte nach draußen zu posaunen, um damit Klicks, heute sagt man ja Klicks, zu erreichen. Und ich finde das total unangenehm. Und mir sind diese KollegInnen auch unangenehm. Also ich möchte einfach, dass jemand, der diesen Job ergreift, das ist einer der schönsten Berufe, die Welt kennt. Aber man muss eben auch daran gehen und sich immer fragen, wie würde ich darauf reagieren?
Ich frage für junge Menschen, die das hier hören, auch immer, wir haben ja Politiker, Sportlerinnen und so weiter, also auch Prominente aller Art hier zu Gast. Und dann frage ich immer, aber auch ein Feuerwehrchef oder so, wie wird man das? Also was ist das Spannende an dem Job? Wir haben das gerade ein bisschen gefühlt auch. Die Leidenschaft dafür muss da sein. Aber wenn heute jemand sagt, ich weiß nicht, ich würde vielleicht gerne Journalist werden, ist er dann schon disqualifiziert, weil er es noch nicht weiß und er muss es spüren? Oder was muss er können, was muss er tun, damit er weiterkommt? Ich weiß ja, dass Ihr Lebensweg durchaus auch durch eigene Aktivität, Sie haben dann schon mal auch jemanden angerufen und gesagt, hier, ich würde da gerne arbeiten, geht da was oder so? Aber Sie hatten auch zur richtigen Zeit sich richtig positioniert, dass Sie angerufen oder angesprochen wurden. Was wäre da Ihr Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte auch so wie Georgine Kellermann so eine starke Erlebnisse, starke Karriere machen in den Medien?
Also das war bei mir keine Berufung, sondern ich wollte, als ich angefangen habe, wollte ich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen, weil das Taschengeld, was ich vom Vater bekam, niemals reichte. Und dann hat mir ein Bekannter gesagt, geh doch mal zur Rheinischen Post, die suchen immer Leute, die schreiben. Und dann bin ich da hingegangen und ich habe erst im Laufe der Beschäftigung mit dem Medium Zeitung, mit der Art und Weise, wie man Reportagen macht, wissen Sie, das hat ja auch was Besonderes, wenn man dann bei der Zeitung wurde ich nachts angerufen, fahr raus, da ist ein Tanklaster in Heiligenhaus den Hang runtergerutscht. Und als ich beim Fernsehen war, saß ich beim Abendessen und das Telefon ging und jemand war dran und sagte, kannst du morgen früh nach Nairobi fliegen, weil wir brauchen Ersatz in Ruanda. Und das waren immer, es läuft mir jetzt eine Gänsehaut in den Rücken, und das waren einfach tolle Momente. Die sind nicht automatisch gekommen, dafür musste ich auch was leisten, aber sie haben dann meine Leistungen so bewertet, dass sie gesagt haben, den kannst du zu dem Tanklaster schicken, und beim WDR haben sie gesagt, den kannst du nach Ruanda schicken. Und niemand muss am Anfang wissen, ob das wirklich der Job für ihn ist. Aber bei der Beschäftigung, ich sage immer, jeder Mensch hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Und meine Aufgabe ist es, diese Geschichten zu erzählen. Und das habe ich für mein Leben gerne getan. Und wer das gerne tut, der ist im Journalismus richtig.
Jetzt waren Sie so gut und haben so viel gemacht, dass Sie am Schluss Studioleiterin des WDR in Essen, also Lokalzeit, Fernsehen, Radio, Online, nicht weit hier von Radio Essen geworden sind. Verliert man da nicht so ein bisschen das praktische Handwerk und entfernt sich ein bisschen davon? Chefin sein ist ja noch ein bisschen anders.
Ja, ist auch gar nicht so spannend, wie als Reporterin unterwegs zu sein. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen auch immer beneidet. Allerdings durfte ich auch ab und zu, auch Georgine ist als Reporterin unterwegs gewesen, und das hat einen Höllenspaß gemacht. Und ich bin froh, dass ich die letzten 4 Jahre meines Arbeitslebens eben auch noch ganz ich sein durfte, auch bei der Arbeit.
Wie hat der Westdeutsche Rundfunk reagiert? Ein großes, vielleicht auch in manchen Strukturen noch konservatives Konzept, sich auch mit modernen Menschen da drin. Hatten Sie da Befürchtungen an dem Moment, wo es öffentlich wurde, ich bin Georgine, ich bin Georg Kellermann ist Geschichte, das geht jetzt öffentlich, ich bin die Leiterin eines großen Studios, ja, ich bin in der Öffentlichkeit. Wie waren die Reaktionen und hatten Sie Angst davor?
Also, irgendwann hatte ich keine Angst mehr davor, und dass es dann am Ende passiert ist, war ja dann eben auch einem Zufall geschuldet, aber da habe ich nicht mehr nachgedacht, weil das musste endlich raus und das musste sein. So, ich habe auch keine Sorge mehr gehabt, dass der WDR, der sich ja auch in 40 Jahren, wo ich da gearbeitet habe, verändert hat, dass das da ein Problem sein würde. Also ich war absolut sicher, dass ich nicht in der Handtuchausgabe landen würde. Hm. So. In den 80er Jahren, als ich noch damals auch als freier Mitarbeiter mal mit meinem Vorgesetzten darüber gesprochen habe, weil ich damals schon den dringenden Wunsch verspürte, das alles öffentlich zu machen und eben auch die ganzen Dinge, die man braucht, um den Personenstand zu ändern und so weiter, mit dem Selbstbestimmungsgesetz damals, da haben wir ein langes Mittagessen gehabt, und wir waren am Ende dieses Essens beide der Meinung, das geht nicht. Und ich weiß auch von Homosexuellen, große Künstler, die in den 90er Jahren sich geoutet haben oder aber geoutet wurden. Und da hat man im WDR immer auch noch gehört, aber das mit dem Schwulsein, das behältst du besser für dich. So. Und das ist heute anders. Homosexualität ist überhaupt kein Thema mehr, finde ich. Wird auch immer, also jetzt mit Michael Schumacher, sensationell. Ne? Jetzt kommen immer mehr Menschen, die sagen,
Ralf Schumacher
dazu. Bitte?
Ralf Schumacher.
Entschuldigung, Michael, ja, genau. Ralf, Entschuldigung, ja. So. Und bei mir war klar, das wird keine negativen Auswirkungen haben. Mir war nicht klar, ob ich weiter vor der Kamera stehen durfte. Und da hat es wichtige Menschen im WDR gegeben, die Hörfunkprogrammdirektorin Valerie Weber, die gesagt hat, wenn wir ein diverses Unternehmen sein wollen, dann sind wir es mit Haut und Haaren. Und wenn wir divers sind, dann geht Georgine Kellermann vor die Kamera, so wie Georg Kellermann vorher vor der Kamera gestanden hat. Und sie glauben gar nicht, wie viele tolle Reaktionen es gegeben hat. Auch ans Unternehmen, wo gesagt wurde, toll, dass ihr so bunt seid.
Es gab viele Zuschriften, viele Menschen, die Sie nachher angesprochen haben. Ja. Wie erleichtert waren Sie, nachdem es raus war? Also nachdem Sie Georgine sein konnten? Und wie viel Ballast war vorher? Also das war ein Riesenunterschied.
Oder? Es ist meine beste Freundin hat mir gesagt, du bist ein anderer Mensch.
Und es fühlt sich gut an.
Jeden Tag. Ich meine, ich gucke in den Spiegel. Ich weiß, wer ich bin und ich bin glücklich, wenn ich mich sehe.
Der liebe Kollege Micky Beisenherz, der bei uns auch vor langer Zeit mal gearbeitet hat, der hat das Offenbarung genannt und statt Outing, ich oute mich, das kennt ja jeder. Würden Sie das auch so fühlen, also dass es die Offenbarung war mit im Alter von, glaube ich, 62?
62, genau.
Gab es, ich meine, Sie haben sich ja vorher schon offenbart einigen Menschen. Ja. Gab es da, jetzt ist ja eine klassische Privatradiofrage, ne? Gab es da ein schönstes Erlebnis, wo Sie sagen, das ist hängen geblieben, das war irgendwie besonders befreiend oder schön? Und die Gegenfrage, gab es auch ein unangenehmes Erlebnis, wo es nicht so geklappt hat?
Also unangenehm kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kenne zwei Personen, die es dann eher vorgezogen haben, jetzt keinen Kontakt mehr mit mir zu haben. Das ist aber nichts Dramatisches. Also damit, ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde, die das anders sehen. Und angenehme Erlebnisse war immer noch das erste Mal, dass ich, das war irgendwann, weiß ich, 85, als ich auf dem Boden nachts mein Telefon auf dem Boden stehen hatte und mit einer Kollegin telefoniert habe und ihr in diesem Telefongespräch zum ersten Mal nach außen offenbart habe, wer ich bin. Und ich weiß noch, wie ich gezittert habe vor Angst, was jetzt passiert. Und dann sagt sie, ach, dann kommst du in Zukunft zu mir, da kannst du sein, wer du willst. Und damit war schon mal, da war ein Teil dieser Schale weggesprengt. Und dann habe ich immer häufiger Menschen gefunden, denen ich vertraut habe. Und ich bin eigentlich nie enttäuscht worden.
Hilft das unter, ich nenne mal Gleichgesinnten zu sein, anderen Menschen mit einem ähnlichen Lebenslauf, die vielleicht lange auch ihr Geschlecht verborgen haben oder womöglich sich nicht eindeutig zugehörig fühlen? Es gibt ja nun verschiedene Richtung und Gefühle dazu und Transgender ist ja auch ein, oder LGBTQ ist ja ein weiter Begriff. Nehmen Sie da besonderen Kontakt auf oder haben Sie eine eigene Community auch oder sagen Sie, nö, ich habe ja lebenlang Freundinnen und Freunde und will nicht nur in dieser Blase leben.
Deswegen, also das ist ja fast eine Ghettoisierung, ja. Also man baut eine Mauer um sich rum und oder geht auf eine Insel mit lauter Gleichgesinnten und dann ist das Leben schön. Nein, ich lebe in dieser Gesellschaft, in diesem Land, in diesem Deutschland. Und dieses Deutschland ist viel weiter, als die Ewiggestrigen sich das wünschen.
Die Botschaft, auch durch das Buch, ist natürlich auch, ich mache das öffentlich, wie das geht, wie es mir geht. Und Sie sind ja auch schon mal zu Gast beim CSD oder Ruhrpride hier in Essen und so. Das heißt, es ist Ihnen schon ein Anliegen, auch Ihr Leben und Ihr Erleben öffentlich zu machen.
Ja, natürlich, weil ich glaube, dass es, also ich bekomme so viele Rückmeldungen, wo Leute schreiben oder Menschen schreiben, du machst mir Mut, dass ich jetzt meine eigene Offenbarung oder mein eigenes Outing mal angehe oder aber Eltern, die schreiben, ganz toll, für unsere Kinder ist das ganz wichtig, diese Sichtbarkeit, ne? Und die Sichtbarkeit, die löst ja eigentlich aus, dass Menschen sich mit dem Thema befassen. Und je mehr Menschen sichtbar sind, desto mehr Menschen befassen sich mit diesem Thema.
Es gibt ja auch die vielen, das haben Sie gerade genannt, die sagen Respekt oder toll und das hilft uns und wir haben selber darüber nachgedacht oder jetzt etwas erkannt, was wir vorher vielleicht nicht so erkannt haben oder uns selbst sehen wir darin. Wie auch immer, Sie haben verschiedene Zitate auch in dem Buch, aber natürlich auch die Schattenseite, Shitstorms, negative Nachrichten, ein Absender, der mehrfach schrieb und am Schluss dann sowas wie du kleiner Hurensohn, du kleiner Nuttensohn, ich schwöre es dir auf Gott, kommst du mir einmal in die Quere, bist du einmal frech zu mir und so weiter. Ich will das gar nicht weiter zitieren, das wird noch geschmackloser. Mhm. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das perlt ab, das muss auch abperlen. Und natürlich, also ich habe, glaube ich, eine sehr gute Therapeutin, mit der ich da ab und zu auch drüber spreche. Da muss man muss das auch tun, weil ich glaube, das sind ja immer so klitzekleine Nadelstiche und irgendwann gibt's dann doch vielleicht eine Wunde. Das wäre meine Sorge, das soll nicht sein. Aber im Großen und Ganzen sind die mir ziemlich egal, weil ich glaube, das sind Menschen, die mit sich selbst ein Riesenproblem haben. Die hassen sich selber und das hauen sie dann in die Tastatur rein und suchen sich natürlich dann marginalisierte Gruppen, weil sie von da eben auch wenig Gegenwehr erwarten. Ich habe da, mir wäre lieber, die würden nicht existieren, aber ich kann sie nicht weg.
Fähig. Und Sie sind ja selber gern bei den sozialen Netzwerken, genau. Und da trifft man Sie ja dann schon. Oder genau. Reaktionen auf das Buch oder ein Auftritt, gerade wenn Sie irgendwo mal ein Interview gegeben haben, da kommt womöglich der ein oder andere Shitstorm. Lesen Sie das dann oder ignorieren Sie das?
Nein, wenn ich zum Beispiel was poste und ich sehe, da sind jetzt 600 Kommentare drunter, dann weiß ich ganz genau, wer die Kommentare. Es tut mir leid für diejenigen, die die netten Kommentare schreiben. Die lese ich ja dann auch nicht. Ja. Ich kann das nicht aussortieren. Aber nein, da gucke ich nicht mehr rein.
Ich habe noch eine andere Frage da. Gendern Sie?
Ja, ich versuche es. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Und immer, wenn ich es tue, denke ich, ist doch überhaupt kein Problem. Was soll das?
Auch mit dem Sternchen, weil um alle Geschlechter, auch die Non-Binären und so mit reinzunehmen, müsste man ja immer diese Glottisschlag, heißt das, die HörerInnen.
Ja, das sage ich auch. Ja. HörerInnen oder aber KorrespondentInnen. Das jetzt habe ich es sehr betont. Das geht eigentlich schon so durch.
Jetzt waren Sie auch lange beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen. Da hat man mit Sprache ist man immer umgegangen und da gab es ja auch erstmal wenig und dann doch ein paar mehr Vorgaben. Was würden Sie empfehlen? Jeder macht's, wie er will, oder sollte man doch sagen, okay, gendert alle? Also, hätten Sie, wenn Sie das noch bestimmen könnten? Es gibt ja auch in Behörden den Streit manchmal.
Da halte ich mich raus. Ich gendere? Wenn jemand nicht gendert, tut das nicht. Wenn ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen sagt, wir möchten nicht gendern aus den und den Gründen, finde ich das nachvollziehbar. Wir reden über das Gendern. Das Gendern hat angefangen in den 80er Jahren. Das wusste ich gar nicht. Das hat mir vorige Tage jemand erzählt. Eine Frau, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Also seit den Ende der 80er Jahre. Ist das ein Thema? Wird es wissenschaftlich erforscht? Und ich bin mir sicher, dass wir in 5 Jahren nochmal einen Tacken weiter sind. Und wenn man sieht, was da jetzt, das sind ja alles so Versuche, das sich zu wehren, zu stoppen und so weiter. Ich habe den Verdacht, wenn Sie mal in eine Schule gehen, die aufgeschlossen ist, die SchülerInnen dort haben überhaupt kein Problem damit. Im Gegenteil. Die Mädchen wollen das sogar und viele Jungs machen es mit.
Die Sprache verändert sich und mit ihr die Gesellschaft oder umgedreht. Beides hängt voneinander ab. Ich habe aber noch eine andere Frage. Und Sie haben sich ja schon immer als Frau oder in Frauenkleidern gut gefühlt als Georgine und waren lange Georg Kellermann. Jetzt haben Sie irgendwann die Äußerlichkeiten, Schminke, Kleidung und so weiter geändert und sind als Frau zu erkennen. Also an denen können wir das Geschlecht erkennen, auch auf der Straße in der Regel. Vielleicht noch lange Haare oder so. Das lässt sich also schnell von Mann auf Frau oder Frau auf Mann umswitchen. Aber man, ganz naiv aus dem Bereich der Biologie gefragt, Mann und Frau zeichnen sich durch Geschlechtsmerkmale aus. Penis, Vagina, Brüste, Hoden, Eierstöcke, je nachdem. Das können Sie ja nicht umswitchen oder nur mit Hormonbehandlung oder Operation.
Das Geschlecht sitzt nicht zwischen den Beinen. Da ist die Wissenschaft heute absolut sicher. Ne? Es gibt ganz viele WissenschaftlerInnen, die genau das sagen. Und es sitzt zwischen den Ohren. Sprich,
also in Teilen des Gehirns.
Ja. Ja, wer ich bin, entscheidet sich da oben.
Das heißt, man muss sich nicht umoperieren lassen.
Das muss man seit 2011 nicht.
Ja.
Das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, es ist überhaupt keine Notwendigkeit, geschlechtsangleichende Operationen zu machen, um den Personenstand zu ändern. Das braucht man nicht.
Nur wenn ein Mensch für sich sagt, ich will das, ich will da anders ja. aussehen, mich anders anfühlen oder ähnliches, dann geht ja auch eine ganze Menge.
Es geht eine ganze Menge. Lilly Elbe war eine der ersten, die das gemacht hat. The Danish Girl, das ist der Film zu diesem Thema. Das war in den 20er Jahren, das ist in Dresden passiert. Und sie ist dann leider kurz darauf gestorben. Man weiß heute nicht mehr, ob es an den Operationen war oder anders, weil die Krankenakten im Feuersturm in Dresden damals beim Bombenangriff alle verbrannt sind. Aber die Zeit hat ganz tolle Ergebnisse, auch bei Operationen und so weiter, möglich gemacht. Das wird immer professioneller. Ich habe das auch, als ich, wie gesagt, in den 80er Jahren das ernsthaft in Erwägung gezogen habe, da hatte ich alle Bücher über diese Operationen zu Hause, dann wollte ich das machen. Heute bin ich 66 und ich habe Angst vor Skalpellen. Ich habe Angst, dass was passiert. Ich möchte 90 werden. Ich möchte wirklich, ich klopfe auf Holz, 90 werden. Und da weiß ich nicht, ob das noch notwendig ist, sich diesen Risiken auszusetzen. Denn jede Operation bedeutet auch immer ein Risiko.
Wie ist das mit Hormonen oder Behandlungen, dass man irgendwie weiblichere Züge kriegt oder ähnliches?
Ja, ja. Da gibt es Ärzte, Endokrinologen, da geht man hin und dann bespricht man das und dann geht das seinen Weg.
Ist das komisch, wenn sich der Körper dann verändert oder ist das erleichternd? Das ist
es ist ein schönes Gefühl.
Diese Strahlen kann man jetzt nicht im Podcast hören. Wir sind ja ein Audioformat, aber ich lasse das so stehen. Und für die Menschen, die sich interessieren für ein Leben, das so verlaufen ist wie das von Georgine Kellermann, gibt es unter anderem das Buch und diesen Podcast. Aber das Buch, ich sage es nochmal, Georgine, der lange Weg zu mir selbst. Und da gibt es noch einen Untertitel, meine Befreiung als Transfrau nach über 60 Jahren. Wir haben darüber geredet, aber nur über einen kleinen Ausschnitt. Man soll ja das Buch schon vielleicht auch noch kaufen. Mhm. Es ist noch kein Millionseller, aber ich glaube, es läuft schon ganz gut, so wie ich das sehe. Und ich habe es mit Interesse gelesen, weil es ist ein wahnsinnig spannendes Leben darin.
Also es wird auch kein Millionseller werden, weil das ist ja eine Vita, die jetzt nicht jeden interessiert. Ne? Und ich habe es ja vor allem für die geschrieben, die auf der Suche sind und die einfach auch sich mal vergegenwärtigen wollen, wo ihr Leben hinführen soll.
Deswegen machen wir das hier auch öffentlich und ich bin dankbar, dass Sie hier sind und auch aus Ihrer Zeit in Essen erzählt haben. Da habe ich jetzt natürlich noch zum Abschluss, so schnell geht eine Stunde vorbei, muss man ehrlicherweise sagen, die Kurzsatzrunde. Ich fange einen Satz an und die bringen ihn zu Ende. Das ist gerade für Politiker immer spannend, weil die dann ein bisschen sich kurz fassen müssen. Wenn eine Fee mir einen Wunsch erfüllen könnte, dann wünschte ich,
mein Gott, sofort in Patagonien zu sein bei den kalbenden Gletschern. Am Ende der Welt.
Schön. Die Funktion, die ich am Handy am häufigsten benutze, ist
auflegen.
Das habe ich noch nicht gehört. Schön. Wenn ich Friedrich Merz mal ein Stündchen sprechen könnte, dann
würden wir über viele Themen sprechen, von denen ich eine andere Meinung habe. Ich glaube nicht, dass ich ihn überzeugen könnte, aber ich könnte ihm meinen Standpunkt schildern.
Der schönste Ort in Essen ist für mich?
Ah, jetzt haben Sie mich auf dem linken Fuß erwischt. Ich bin so gerne natürlich hier in der Innenstadt. Ich finde den Kennedyplatz großartig. Ich würde sagen, der CSD in Essen auf dem Kennedyplatz.
Ja, gut. Findet regelmäßig statt. Wir berichten drüber. Großen Ärger und Aufregung merkt man mir an, weil
Ja, ich aus der Haut fahre beim Autofahren.
Ach ja, das Autofahren, da war es wieder. Rechtspopulisten und Extreme sind für mich
ein rotes Tuch.
Als Bestseller-Autorin werde ich mein Leben umstellen, nämlich, jetzt sind wir wieder bei Millionseller, wenn sie eine Million...
Gar nicht. Ich werde weiter reisen und weiter tolle Leute treffen und die ersten Lesungen sind auch schon terminiert und das bis zum Ende des Jahres.
Kommst du nach Essen? Ja, bestimmt.
Ne? Ich denke also, mal, irgendwann wird es auch passieren.
Dem Management mal sagen oder hier, Ullstein Verlag ist das. Meine beste Entspannungsmethode zum Runterkommen ist...
Im Sessel sitzen und Seinfeld gucken.
Für die, die es nicht wissen, was ist
das? Das ist eine amerikanische Serie von einem Komiker aus den 90er Jahren. Ich schaue sie, glaube ich, zum 7. Mal. Und es sind so skurrile Charaktere. Es macht einen Höllenspaß, Seinfeld zu gucken. Big Bang Theory ist auch runterkommen.
Also sowas, ja. Für meine Zukunft, die mir bleibt, wünsche ich mir persönlich
jeden Tag das Glück, das ich heute habe.
Das war Essen im Ohr, euer Podcast, um Menschen aus der Stadt kennenzulernen, Antworten auf Fragen zu bekommen, die man normalerweise im Vorbeigehen nie stellen würde. Ihr könnt gern alle Folgen von Essen im Ohr anhören oder euch das Schönste rauspicken. Ihr findet alle Ausgaben überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bekomme auch gern Mails, auch heute sehr interessiert. Kritik, Vorschläge, Gedanken von euch wie immer unter podcast@radioessen.de. Mein Name ist Christian Pflug, habt eine schöne Zeit, freut euch auf den nächsten Podcast. Aber jetzt das letzte Wort, das wir unser Gast hat. Und da sage ich nochmal danke fürs Kommen, Georgine Kellermann, ehemalige Studioleiterin in Essen, Journalistin und eine fantastische Frau, die vieles beantwortet hat, was ich schon immer wissen wollte. Aber Sie haben das letzte Wort, das Mikro ist auf für die letzten Sekunden dieser Folge.
Wenn mir jemand vor 6 Jahren gesagt hätte, dass ich heute Abend hier stehe und mit Ihnen über Georgine reden würde, hätte ich das nicht geglaubt. Und das zeigt mir, wie toll das Leben sein kann und werden kann, wenn man die Chancen und die Möglichkeiten wahrnimmt, die es einem gibt.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.